Coming invasion, come on, grab your friends. We're going to very awesome lands. For everyone and for free, the fun will never end. It's invasion time.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und Lara ist dabei.
Hallo!
Und heute zu Gast haben wir den Journalist und Übersetzer Augusto Peim, der unter anderem den virtuellen Renate Comic Stammtisch organisiert und den 24-Stunden-Comic-Tag im Literarischen Kolloquium und der sich ganz besonders für Comic-Journalismus und Comic-Reportagen insbesondere interessiert und in dem Bereich sehr aktiv ist. Hallo Augusto.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Danke.
Danke euch.
Aber bevor wir zu Augusto kommen, kurz der Hinweis auf unsere Schatzsuche dieses Jahr, unsere besondere Aktion, die wir in der letzten Sendung schon so ein bisschen angedeutet haben. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Sie heißt Hope Punk und ist eine Comicjagd durch Berlin. Das wird ein experimenteller Workshop und dazu eine Outdoor-Ausstellung im Rahmen des diesjährigen Comic Invasion Festivals. Wenn ihr Künstler, Künstlerinnen seid und Lust habt, da mitzumachen, dann schaut doch mal auf unsere Website auf comicinvasion.de/hope-punk. Da wird genauer beschrieben, was wir vorhaben und was es da zu tun gibt, die Teilnahmebedingungen und wie ihr da mitmachen könnt. Deadline für die Anmeldung ist der 31.05., also habt ihr jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch so knapp 2 Wochen Zeit. Also ab auf die Website auf comicinvasion.de/hope-punk. So viel dazu und jetzt kommen wir zu unserem Gast Augusto Peim. Bevor wir über deine Projekte reden, erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Du kommst ja aus Brasilien. Von wo denn da genau eigentlich?
Genau, ich komme aus Porto Alegre, es ist die letzte Hauptstadt im Süden, also fast an der Grenze zu Argentinien und Uruguay. Wir sind so genau wie die Argentinier und Uruguayer als Gauchos bekannt. Mhm. Also wir trinken Mate-Tee zum Beispiel. Chimarrão zum Beispiel, das war auch das Thema des 24-Stunden-Comics vor 2 Jahren.
Ach genau, und wie bist du da aufgewachsen? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, ich habe eigentlich in Santa Maria studiert, das ist eine Universitätsstadt. Da habe ich Journalismus studiert und später dann in Porto Alegre, also zurück in Porto Alegre, habe ich einen Master für Literatur, genau genommen kreatives Schreiben, absolviert. Und ja, hatte schon damals in Brasilien so eine Verbindung zu Deutschland und zu der deutschen Comic-Szene entwickelt. Ich habe in Projekten mit den Goethe-Institut zum Beispiel mitgewirkt und auch wegen der Übersetzungen.
Okay, wo kam da dieser Deutschlandbezug her?
Nur so, ich habe einfach Lust, eine neue Sprache zu lernen und jetzt denken einfach viele Leute, dass ich aus einer deutschen Familie stamme, aber gar nichts, eigentlich kommt die Familie aus Italien. Aha. Das ist also der Urgroßvater und deswegen ist mein Nachname Peim und nicht Schneider. Also, es gibt tatsächlich eine italienische Übersetzung in Brasilien, der heißt Schneider. Aha. Das sollte eigentlich unseren Nachname tauschen, damit das richtig klappt. Ich hatte schon seit dem Studium angefangen mit Comics zu arbeiten und hatte damals auch einen Blog. Also 2005, 2006 hatte ich einen Blog zu Comics. Und über den Blog dann bin ich in Kontakt zu dem Werk von Marvel gekommen zum Beispiel. Und 2009 war ich in Brandenburg als Au-pair tätig. Mhm. Also ich habe Kinder betreut, obwohl ich schon Journalist war, aber es war so eine Austauschmöglichkeit. Und dann war ich in Berlin, habe ich mich mit Marvel getroffen. Seitdem ist er ein guter Freund und wegen ihm war ich auch zum ersten Mal auf den Stammtisch. Ist auch interessant, heute zu sehen, über 10 Jahre später, wie das alles sich entwickelt hat.
Ja, voll krass. Jetzt organisierst du den selber. 10 Jahre genau. Später, so kann es gehen. Ja, klasse.
Genau, und dann dann war ich zurück in Brasilien und da habe ich angefangen, mit dem Goethe-Institut zu arbeiten. Und wir haben dann Projekte zu Comics organisiert. Also viele von den Zeichnern, die ich kenne, waren schon mal in Brasilien wie Marvel, Hannet Kleiss, Jens Harder, ich habe die alle in Brasilien kennengelernt. Mhm. Isabel Kreitz war auch dabei, Attack Und so, genau. Dann habe ich ein Projekt mit dem Goethe-Institut kuratiert. Das ist ein Comic-Austausch-Projekt mit dem Titel Osmose. Mhm. Und da waren dann Marvel in Porto Alegre. Da haben wir wirklich so einen ganzen Monat zusammen verbracht. Und Aisha Franz in Salvador und Birgit Wein in São Paulo. Ich habe die beiden leider nicht so persönlich getroffen. Und haben dann drei Brasilianerinnen nach Deutschland geschickt. Und so ist ein schönes Projekt entstanden. Und dann später habe ich einfach gedacht, nö, dann ziehe ich nach Deutschland um und schreibe meine Dissertation. Und so ist es. Zusammenfassend.
Hattest du denn in Brasilien auch schon mit der Comic-Szene da zu tun?
Eigentlich schon, ja.
Wie kann man die sich vorstellen da?
Ich habe eigentlich immer mit dem Goethe-Institut gearbeitet, aber natürlich mit dem Ziel, dass wir diesen Austausch ermöglichen zwischen der brasilianischen und der deutschen Comic-Szene. Mhm. Und da haben zum Beispiel also Marvel und Harnett Kleist und also als sie in Porto Alegre waren zum Beispiel, habe ich dann Kontakt verknüpft. Und sogar Marvel hat in Porto Alegre also hat einfach einige Comiczeichen überzeugt, dort einen 24. Comic zu organisieren. Mhm. In Porto Alegre. Und das war das erste Mal, dass ich dann das nicht nur gehört habe, sondern auch gesehen. Und das war eigentlich auch die Motivation für also 2019, den 24. Comic in Wannsee. Das läuft alles über Marvel eigentlich.
Marvel als der große Initial. Geber.
Genau.
Vor kurzem gab es ja im Berliner Tagesspiegel in der Zeitung einen Artikel auch, dass es nicht ganz so einfach ist, dort Comics zu machen, vor allem wenn sie so ein bisschen kritischer auch sind. Kannst du uns dazu auch was sagen? Also wie ist es da so, wenn man auch ein bisschen bisschen kritischere Comics veröffentlicht? Gibt es da eigentlich überhaupt große Möglichkeiten oder ist es schwierig?
Ja, das war der Artikel von Lea Hübner, ne? Die übersetzt dann brasilianische Comics ins Deutsche. Und da tauscht schon sehr viel aus, wenn ich dann deutsche Comics ins brasilianische Portugiesisch übersetze. Ich denke, sie hat mit in einem Artikel sehr richtig zusammengefasst. Ja, man kann immer noch sich so kritisch ausdrücken. Ne? Das Problem ist, was für eine Resonanz das findet. Und dass jetzt einige Zeichnerinnen werden angeklagt, wenn sie was gegen Bolsonaro sagen. Vor kurzem gab es auch einen Humoristen, der hat Bolsonaro als Genozida benannt. Und war auch deswegen wurde er zur Rechenschaft gezogen. Mhm. Es sind keine einfache Zeiten. Also die Leute, also es ist noch keine Diktatur. Man drückt sich aus, aber man merkt irgendwie, dass es vielleicht kommt und auf jeden Fall ist es schwer, das in so kurz zusammenzufassen, aber es ist ein Land mit so einer komplizierten Geschichte, so viele historische Probleme, die nicht verarbeitet werden und das alles ist jetzt sichtbarer. Mhm. Und nicht nur für Comic-Leute, also für alle Leute, die versuchen irgendwie tief in der brasilianischen Wirklichkeit einzutauchen und damit was machen. Und die meisten Leute verstehen das nicht. Also die meisten Leute haben Bolsonaro gewählt.
Ja.
Aber ist Brasilien auch nicht nur das. Und immer wenn ich in Brasilien bin, habe ich auch ein tolles Gefühl. Ich bin zu Hause. Mhm. Ich verstehe mich sehr gut da. Ich kenne wunderbare, so hervorragende Künstler und Künstlerinnen dort. Und immer wenn mich dort gefragt wird, wie ist die deutsche Comic-Szene, dann sage ich immer, es ist genauso schön wie die brasilianische Comic-Szene. Also, es ist sehr bunt. Also es gibt natürlich sehr viel Probleme jetzt mit Zensur, ne? Aber es gibt andererseits auch sehr viele Leute, die sich kritisch äußern, die gut ausgebildet sind, die verstehen, was hinter der brasilianischen Geschichte ist und machen das in einem Comic oder in einer Karikatur. Also es gibt beides.
Ja. Wie ist das generell so? Wie sind denn Comics angesehen? Ist das was, wenn ich jetzt irgendwie in einem Gespräch mit jemandem, wenn ich jemanden zum ersten Mal auf der Party treffe und die fragen mich, und was machst du so in deiner Freizeit? Und dann sage ich, ja, ich lese Comics, oder was machst du als Job? Ja, ich bin Comiczeichnerin. Wie würden die Leute da reagieren? Ist es dann eher so was ganz normales Job wie jeder andere auch? Oder ist das ähnlich wie bei uns in Deutschland? Deutschland, was immer noch so was Besonderes und Ungewöhnliches ist?
Brasilien ist riesig, ne? Ich kann nur erzählen, was also von den Begegnungen, die ich hatte, und da denke ich, das ist einfach das Gleiche. Also es sei denn, dass man in einer bestimmten Szene von Künstler und Künstlerin ist, wo die Leute vielleicht ja keine Comics lesen, aber eine Ahnung haben, dass es eine Ausdruckmöglichkeit ist, dann gibt es kein Erstaunen. Aber bei allen anderen Leute nicht so, Comics. Und für mich besonders, ich arbeite mit Comic-Journalismus, dann kommt gleich diese Frage, Karikatur, cool, politische Comics. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, ich bin schon daran gewohnt und ich denke, das passiert bei allen Menschen, die mit Comics zu tun haben.
Wann bist du dann nach Deutschland gekommen?
2000, also nachdem ich 9 Monate als Au-pair hier gearbeitet habe, dann Ende 2013, Oktober 2013, erstmal war ich in Leipzig für 9 Monate und dann in Berlin seit 2014, genau.
Ja, und wie war das so, hier anzukommen? Also hattest du dann schon Deutsch gelernt oder hast du dann hier erst angefangen, Deutsch zu lernen?
Nee, das war schon während des Studiums. Und dann, als ich hier Au-pair war, habe ich zuerst mal festgestellt, dass ich Deutsche können, also dass die Sprache kann. Und dann war ich dazwischen in Brasilien und dann habe ich da weiter gelernt und dann hier, ja, das war eigentlich kein Thema. Ich habe in Leipzig eine Sprachschule besucht, das war aus Vorbereitung für die Promotion, aber eigentlich konnte ich schon und auch, weil ich dann übersetze, ich lerne natürlich mal weiter, aber ich habe schon bessere Möglichkeit, um noch weiter zu lernen. Ja, ich bin hier gelandet sozusagen, aber ich kannte schon viele Leute. Also Marvel war kurz danach auch auf der Buchmesse in Leipzig und musste in mein Zimmer in Wohnheim übernachten zum Beispiel. Da habe ich von ihnen das Wort Penen gelernt. Das kannte ich zum Beispiel nicht. Also deswegen ist es so, also man hat immer mit sprachlichen Irrtümern zu tun, aber wenn man Ausländer hier ist, aber eigentlich kann ich Deutsch schon seit über 10 Jahren eigentlich.
Ja, du arbeitest als Übersetzer und Journalist. Wie ist da so das Verhältnis? Also was machst du so die meiste Zeit?
Ja, im Moment, also das sind unterschiedliche Phasen. Ne? Also ich bin eher Journalist, also von Charakter her sozusagen. Also meine Leidenschaft ist die Reportage.
Mhm. Ja.
Und dann habe ich einfach das verbunden mit anderen Sachen, die ich auch tue, zum Beispiel Comics, dann Comic-Journalismus oder die Comic-Reportage. Und das mit der Übersetzung hatte ich auch so angefangen, weil ich mit Comics arbeite und dann auch Deutsch lerne. Also man kann das einfach verbinden und so geht es. Aber ich sehe immer stärker danach, wieder als Reporter zu arbeiten, also mit Journalismus zu arbeiten. Mhm. Das werde ich vielleicht demnächst auch tun. Aber ansonsten bin ich auch meistens in dieser Rolle als Kulturvermittler unterwegs, also sei es bei dem Stammtisch oder bei den Veranstaltungen in Literarischen Kolloq in Berlin.
Mhm.
Genau. Ich bin im Moment ist es ein bisschen schwieriger zu ordnen, was genau ich mache. Ja. Aber genau, und ich dazu bin ich auch Comic-Forscher. Ich habe meine Dissertation zu Comic-Reportage geschrieben.
Mhm.
Und die muss ich in den nächsten Monaten für eine Verlagsfassung umschreiben.
Aha, ja.
Genau, ich bin so immer zwischen Übersetzung, Forschung, Journalismus, Comics. Ja. Also,
genau, und genau. Comic-Reportagen sind so dein Steckenpferd, ne? Als Schnittmenge aus diesem Bereich von Comic und Journalismus.
Ja, genau. Ja. Eigentlich, es ist eigentlich, ja, ich bin ein Spezialist für Comic-Reportage vor allem. Aber ich lese nicht nur Comic-Reportage, ganz im Gegenteil eigentlich.
Ja.
Also ich freue mich zum Beispiel über den Comic-Stammtisch in Kontakt mit tolle Künstlerinnen und Künstlern zu kommen, die nicht unbedingt Non-Fiction machen. Ne? Die machen einfach, sie drücken sich künstlerisch aus. Und also diese Ausdruckmöglichkeiten des Comics, also wie das in Journalismus zu unterbringen ist, das ist eigentlich meine Forschungsfrage. Ne?
Ja, genau, dann lass uns doch darüber mal ein bisschen reden. Wo siehst du denn so die Stärken und Schwächen von Comic-Reportagen? Weil wenn man jetzt damit vielleicht noch nicht so viel Kontakt hatte, ist es vielleicht erstmal ein bisschen komisch, wenn man so gezeichnetes Comic in der Hand hält, das irgendwie mit Reportagen oder mit Journalismus zusammenzubringen, ne? auf den ersten Blick.
Also ich finde es schon gut, dass du unterscheidest zwischen Comic-Journalismus und Comic-Reportage, weil das ist eigentlich auch was, was ich meine Dissertation betonen wollte. Weil wir verwechseln nicht Journalismus mit Reportage. Also ich spreche nicht über Comics. Also Journalismus selbst ist ein Feld und Reportage ist eine Darstellungsform im Journalismus.
Ja.
Und zu verstehen dann, wie kann Comic gut zu Journalismus passen, muss man erstmal denken, über welche Darstellungsform jetzt die Rede ist. Mhm. Weil die Reportage im klassischen Journalismus ist schon eine Darstellungsform, die von Schilderung lebt, von Subjektivität, von künstlerischen Ausdruck auch. Und da ist meiner Meinung nach der Comic wirklich zu Hause, weil das Potenzial von Comics kann am besten genutzt wird, wenn man eine Comic-Reportage macht. Da ist dann die visuelle Ebene auch sehr wichtig und die Anwesenheit der Reporter oder der Reporterin auf den Schauplätzen und dann natürlich auch die künstlerische Ausdruckform. Ne? Aber zum Beispiel, man konnte über Comic-Interviews sprechen oder Comic-Nachrichten.
Mhm.
Das sind ganz andere Möglichkeiten. Ich konnte auch natürlich über die anderen Themen sprechen, aber was ich merke, ist, die Comic-Reportage ist die geeignetste Darstellungsform des Journalismus, wenn man denkt, was kann mit Comics im Journalismus machen.
Mhm. Aber es gibt ja sicherlich auch Dinge, die man jetzt in dem Medium nicht so gut erzählen kann, oder?
Klar, natürlich, ja, genau. Ich bin also eher so meistens kritisch, also in Bezug auf Comic-Journalismus oder Comic-Reportage, weil ich denke, bei der jetzigen Produktion geht es nur darum, dass man eine Tatsache, eine reale Begebenheit im Comic macht und man hinterfragt nicht, ob das wirklich richtig recherchiert wurde, ob wirklich also gut interviewt wurde. Und man fragt sich nicht, genau wie du meinst, was der Comic nicht machen kann. Und ich finde auch, dass eigentlich für viele Reportages eher so eine hybride Form die beste Möglichkeit. Mhm. Comics ist sehr gut, zum Beispiel, wenn man eine Szene erzählen will. Also wenn man eine Szene aufbaut mit Dialogen oder mit Ausschnitten ohne Texte, also so wie in eine normale Reportage, eine traditionelle Reportage. Aber zum Beispiel, wenn es um Erklärungen gibt, wenn man wirklich so Hintergrundinformationen geben muss, da gibt es nichts weiter, als wirklich einen Text zusammenzufassen.
Mhm.
Und deswegen bei vielen Comic-Projekten, die so aus dokumentarischen Comics verkauft werden, gibt es ein Vorwort oder ein Nachwort, wo es ein Dossier, wo man dann die Quellen vorgelegt werden, also den ganzen Hintergrund erklärt werden. Ich finde, der Comic ist genauso gut für bestimmte Themen. Also zum Beispiel, wenn man, also selbstverständlich, wenn man keine Fotografie machen kann vor Ort, ne, oder wenn man selber auch nicht vor Ort sein kann und einfach so eine Rekonstruktion von einer Geschichte machen kann aus den Erinnerungen von den Beteiligten, also aus von den Zeugen.
Mhm.
Weil da ist dann diese subjektive Wahrnehmungen der Zeuge wichtiger als die Fakten selbst.
Ja. Was sind denn so besondere Comic-Reportagen, die du so empfehlen würdest?
Ja, mir gefällt eine von Patrick de Saint-Exupéry. Der hat der ist Chefredakteur von Revue 21 und er hat eine Comic-Reportage mit Hippolyte zu den Massakern in Ruanda 1994.
Mhm.
Und der Journalist selbst, Patrick de Saint-Exupéry, war vor Ort damals und dann er kommt 2014 nochmal mit dem Zeichner und dann er zeigt ihm, was er damals gesehen hat. Und also ich finde wirklich eine sehr interessante Schilderung von der Situation, aber auch so, wie er das macht, eine Mischung aus Fotografien oder Entwurf, also skizzenhaften Zeichnungen und dann sehr viele Wasserfarben.
Mhm.
Das ist eine, die mir wirklich im Herz liegt und als Beispiel für vielleicht ein Comic-Porträt oder ein Comic-Profil denke ich an das Buch von Mathieu Sapin über Gérard Depardieu.
Mhm, ja.
Das ich finde wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Und dass man, also diese Interaktion zwischen Gérard Depardieu und Mathieu Sapin ist genau, was man im Journalismus sagt, das ist ein Profil. Es geht nicht nur um Gérard Depardieu, sondern um die Interaktion zwischen beiden. Ja.
Also da hat der Zeichner den Schauspieler Gérard Depardieu eine Weile begleitet, ne? Und daraus dann ein Comic gemacht.
Genau, und das sind sehr witzige Momente, also die zwischen ihnen entstehen. Also ich fand auch interessant, also in meiner Tradition erwähne sehr viele Beispiele, um zu zeigen, was kann man mit Comics machen. Mhm. Also wann genau kann Comics zu Einsatz kommen und wann passiert das nicht so richtig. Aber in diesen zwei Comics habe ich schon sehr viele Beispiele gefunden. Das fand ich schon interessant. Oder zum Beispiel bei Sarah Gliden, wie heißt das auf Deutsch, heißt, ich habe auf Englisch gelesen, Rolling Blackouts, Comic-Reportagen aus Syrien, den Irak, es ist bei Reprodukte erschienen. Da gibt es zum Beispiel am Ende eine Szene, wo die Sprechblasen übereinander kommen und dann damit wird dann auch gezeigt, wie ein Gespräch zwischen der Journalistin und einer Quelle anhand einer Dolmetscherin übersetzt wird. Und dann dass die Sprechblasen übereinander manchmal kommen, das sagt sehr viel, also über die Vermittlung, über den Vermittlungsprozess zwischen Journalisten, Quelle und dann dazwischen die Dolmetscherin, die ansonsten in einem traditionellen Journalismus einfach gar nichts auftaucht. Also ein Reporter, so wie Joey Sacco, geht einfach auf den Schauplatz, aber er spricht nicht die Sprache, die dort gesprochen wird. Dann braucht er einen Vermittler. Ne? Das hat auch Joey Sacco thematisiert mit seinem Buch zu den Sven, jetzt habe ich vergessen, wie das Buch heißt, aber es geht darum, wie diese Vermittler im Journalismus eine Rolle spielen und das Ergebnis von der Recherche auch beeinflussen können. Ne?
Mhm.
Also da kann man dann die Comicsprache auch sehr ökonomische Mittel,
ja.
um diese Hintergrund zu zeigen.
Mhm.
Ja, es ist auch ein relativ junges Genre, oder? Also nicht, dass es das nicht auch früher schon mal gegeben hätte, aber ich habe doch den Eindruck, dass das so in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel mehr geworden wäre.
Ja, ich finde auch, ja. Ja, die Reportagen von Joey Sacco in Palästina waren 1993,
wenn ich 90er so, ja.
Richtig bin. Genau, Anfang 90er und es bleibt immer aktuell, weil eigentlich die Situation nicht geändert hat oder nicht viel geändert hat. Und dann seitdem ist das Genre der Comic-Reportage immer populärer geworden.
Ja.
Was ich dann immer denke, ist, dass es hat vielleicht an eine Kritik gefällt bei dieser sogenannten Comic-Reportage. Weil wenn man nennt, das ist Comic-Journalismus, das sollte in erster Linie auch Journalismus sein.
Mhm.
Und die meisten Comic-Reportagen, die wir kennen, werden eigentlich von Künstlern und Künstlerinnen entwickelt und nicht von Leuten, die eine journalistische Ausbildung haben.
Ja.
Also journalistische Ausbildung meine ich, dass nicht das Journalismus studiert, sondern dass man in einer Redaktion arbeitet, dass man also diese Modus operandi von Journalismus kennt. Und das ist keine leichtsinniges Kommentar. Es geht darum, dass es eine ganz andere Art und Weise die Welt zu blicken, wenn man ein Zeichner oder eine Zeichnerin ist und wenn man ein Journalist oder eine Journalistin ist. Also man lernt, also als Journalist lernt man zu interviewen, zu hinterfragen, zu vergleichen, zu recherchieren und dann wenn eine Comic-Reportage gemacht wird, ohne dass jemand beteiligt ist, der oder die eine journalistische Ausbildung hat, das ist schon fragwürdig, ob das Ergebnis wirklich journalistisch ist.
Ja. Ja, das ist schon, also da muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil, also, wenn man etwas Comic-Journalismus nennt oder eine Reportage nennt, dann hat man halt, eigentlich muss man dann auch einen anderen Standard ansetzen. Ne? Also als Journalistin hat man, wenn ich jetzt als Textjournalistin für irgendwie eine Zeitung oder ein Magazin arbeite, dann gibt es ja sowas wie eine Art journalistischen Kodex, an dem man sich ja auch zu halten hat.
Ja, eben.
Und so muss es eigentlich bei Comic-Journalismus oder Comic-Reportagen auch sein. Und das Schwierige ist halt, jede Zeichnung, die angefertigt wird, ist ja schon wieder eine Interpretation von etwas. So, also ich meine, auch ein Foto ist natürlich irgendwo keine reine Festhalten von der Ist-Situation, aber es ist halt es ist was anderes, als wenn ich mich eine Stunde hinsetze und etwas abzeichne. So, und deswegen ist ein Comic-journalistische Arbeit, eine Comic-Reportage durchaus auch was anderes, als wenn ich jetzt eine Reportage mit als Videocrew oder als Reporterin mit Text und Fotoapparat mache. Und das ist natürlich schon was, wo man genau hingucken muss. Und weiß ich nicht, da wird halt vieles auch gerne mal vermischt.
Also mein Problem ist meistens mit der Bezeichnung. Also wenn ein bestimmtes Werk nicht als journalistischen Comic bezeichnet wird, dann kann ich ganz genau lesen und mich freuen. Aber wenn man dann so verkauft, das ist ein journalistischer Comic und ich lese das Werk, erwarte ich dann journalistische Werkzeuge bei der Entstehung dieser Arbeit. Und meistens ist es das nicht. Bei Gesprächen von Zeichnern und Zeichnerinnen, die Reportagen gemacht haben, habe ich schon häufig gefragt, wie gehen sie mit Interviews um. Und ohne Ausnahme haben die immer gesagt, das ist sehr schwierig, sie wissen das eigentlich nicht so, wie das ist. Oder das ist das Schwierigste, was sie dann bei einer Comic-Reportage haben. Und eigentlich ist das Interview die schönste Kunst im Journalismus. Und wie kann man dann ohne diese Ausbildung mit Interviews dann eine Comic-Reportage machen, wenn du nicht genau weißt, wie man einen Menschen interviewt? Oder also nicht, dass es einen einzigen Weg gibt, aber die breite Palette von Möglichkeiten für das Interview. Ne? Und dann andersrum passiert auch zum Beispiel wie Sarah Glidden, die kommt dann zu akribisch. Ne? Also sie hat alle Gespräche in ihrem Buch dann transkribiert. Das ist auch kein Beweis, dass das Werk journalistisch ist. Das ist einfach viel zu viel Arbeit. Man sollte das nicht unbedingt so machen. Ne? Also entweder man übertreibt oder man ist ein bisschen lässig.
Ja, es ist echt schwierig. Also deswegen, ich persönlich finde es auch fast, also es kommen oft bessere Comics dabei rum, wenn es nicht so offiziell als reine Comic-Reportage gemacht wird oder angesetzt ist, sondern wenn es eher aus solchen Recherchen dann ein, ich nenne es jetzt mal, semifiktionales Werk daraus entsteht. Also sowas wie zum Beispiel hier der Unfall zum Beispiel. Das ist ja keine Comic-Reportage, sondern das ist ja auf Basis von Gesprächen eine Geschichte, die irgendwie möglichst viele von diesen Antworten und möglichst viele Perspektiven in so einer Geschichte vereint. Und da gibt's ja ganz viele Beispiele davon. Und ich halte das fast für die interessanteren Werke zumindest, weil man eben ein bisschen mehr, man hat mehr Freiheiten und kann es halt genau so anpassen, damit es halt genau diese Mischung hat.
Ja, ich bin total einverstanden. Also bei mir ist nur so das Problem mit dem Begriff der Comic-Reportage. Wenn dieses Werk als dokumentarischen Comic bezeichnet wird, dann ist alles super. Ich kann mich ganz entspannen und dann lesen ohne diese kritische Haltung. Weil es ist auch schon wichtig im Journalismus. Wenn ich als Journalist anfange, eine Reportage zu schreiben, oder wenn ich weiß, das wird am Ende ein Interview sein oder eine Nachricht, das ist meine Haltung ganz anders. Und das passiert auch mit dem Publikum, mit den Leuten, die lesen. Also wenn sie wissen, das ist jetzt ein Podcast oder das ist jetzt eine Nachricht oder das ist jetzt eine Feature zum Beispiel. Man erwartet ganz anders. Also genau. So diesen Vertrag mit der Leserschaft. Aber ich bin, wie gesagt, nicht so ich finde, dass einige Werke, die fiktionelle sind, können eine Wirklichkeit sogar besser schildern als eine journalistischen Comic. Also ich bin nicht der sagt, alle journalistischen Comics müssen dann die normale journalistische Darstellungsform ersetzen. Das geht gar nicht darum, sondern dass man kritisch betrachtet. Und diese kritische Betrachtung würde auch den Feld des Journalismus selbst beitragen. Ich lese auch sehr viele, Autoren, Autorinnen-Comics. Und gerade bei den Stammtisch habe ich sehr viel Spaß dabei zu sehen, wie ja, die Teilnehmenden so unterschiedliche Stile haben, in ganz andere Richtungen sich entwickeln. Und wie kann man trotzdem so diese Leute zusammenbringen und austauschen?
Ja, genau. Lass uns mal zum Stammtisch kommen. Das ist ja, den gibt es ja schon ganz lange, den Renate-Comic-Stammtisch.
Ja, seit den 90er, ja, genau.
Ja, und wie lange machst du das jetzt?
Also sozusagen jetzt als Koordinator seit Anfang letztes Jahr. Mhm. Danach hat Ula von der Comic-Bibliothek koordiniert und dann, also als es noch in Laden stattgefunden hat, dann war ich auch fast jedes Mal dabei und habe dann vor Ort unterstützt. Also das heißt, ich war in der Kasse, ich habe einfach den Laden geöffnet, den Laden geschlossen und habe auch nicht so viel mitbekommen eigentlich, was worüber gesprochen wird, weil, wie ihr von der Renate kennt, gibt es zwei kleine Räume und dann war ich unten und dann der Stammtisch war eigentlich eine Etage höher und dann ich konnte einfach nicht so viel mitbekommen. Ja. Ne? Und dann seit Juni machen wir das digital und das ist interessanterweise eigentlich viel besser geworden in Bezug auf den Austausch. Und
oh, das ist ja interessant.
Ja, es hat natürlich immer Spaß gemacht, den Leuten da zu begegnen, aber jetzt ist sie viel mehr konzentriert auf den Inhalt, auf den Austausch und die Teilnehmenden freuen sich auch, also vielleicht sogar mehr jetzt, dass wir einmal im Monat denn dieses Treffen haben.
Aha. Ja, im Laden war auch durchaus manchmal eher so ein bisschen zusammensitzen und Bier trinken, ne?
Ja, genau. Ja, natürlich kann man jetzt auch trinken, aber ich meine, wenn jemand vorträgt, dann können alle zuhören und dann Feedbacks geben, also wer will natürlich. Und dann in Laden waren einfach vielleicht sehr viele Nebengespräche, Leute, die einfach gar nichts über ihre Comics sprechen wollten, sondern ein Bier trinken und so. Und das ist auch legitim natürlich, aber jetzt ist konzentrierter. Und dann ich habe von Ula Anfang letztes Jahr übernommen. Ich habe dann noch zwei sogenannte analogen Stammtisch organisiert. Genau, und dann haben wir eine Pause gemacht während der Pandemie und dann Mark von der Comic Invasion hat mich überzeugt, eine Chance für ein digitales Format zu geben. Und ich war eher dagegen, ich dachte, das kann gar nichts funktionieren. Aha. Aber dann doch funktioniert super und jetzt sehe ich auch als eine Gelegenheit, Mentorinnen und Mentorinnen aus unterschiedlichen Orten anzufragen, weil sonst hatten wir immer so Mentorinnen und Mentorinnen aus Berlin. Mhm. Und jetzt ist mein Kriterium, die Leute dürfen nicht in Berlin ansässig sein.
Aha.
Und deswegen ist es schon sehr bunt. Also durch den Stammtisch haben wir jetzt sogar mehr Vernetzung.
Ja.
Mhm. Es sind Leute aus München, aus Argentinien, letztes Mal aus Bern. Und dann auch die Teilnehmenden sind, also viele von denen sind nicht in Berlin ansässig. Jetzt erinnere mich, es war Tina Brenneisen. Also ich habe auch den Stammtisch mit ihr analog organisiert, danach Bea Davis und dann gab es zwei Monate Pause und dann hat so aus Probe war Annette Köhn als Mentorin, also noch in Berlin, aber digital und dann danach haben wir dann immer so Leute aus unterschiedlichen Ecken gesucht und es ist auch schon, dass man merkt, dass die Leute wirklich begeistert sind und sie teilen danach auf Instagram zeichnerische Aufzeichnungen von den Zoom-Meetings oder einige Leute sind immer dabei und sogar die Mentorinnen und Mentorinnen sagen mir später, dass sie was mitgenommen haben. Es ist echt schön, also ich freue mich wirklich sehr, das zu machen.
Cool. Für die Leute, die es jetzt noch nicht kennen, also das, da kann eigentlich jeder mitmachen, ne? Muss man sich anmelden noch eigentlich vorher?
Ja, genau. Wir bitten um eine formlose Anmeldung an meine E-Mail und es geht nur darum, dass ich ungefähr weiß, wer dabei ist.
Ja.
Aber es ist offen für Leute, die einfach gar nichts zeichnen. Also ich selber zeichne nicht zum Beispiel. Also es gibt Leute, die einfach übersetzen oder Interesse an Comics haben. Es gibt Leute, die denken, sie sind gerade am Anfang, aber sie zeichnen schon super.
Ja.
Aber das ist einfach ein toller Austausch. Man kann immer zu jedem Comic, der vorgestellt wird, was Positives sagen, was sozusagen dir auch für die anderen, die nur zuhören, auch beiträgt.
Ja, Also da werden dann einfach die Projekte vorgestellt, so einer nach dem anderen, und dann gibt's Feedback dazu, oder wie funktioniert das?
Genau, ein kollektives Feedback.
Ja.
Genau, nicht nur der Mentor oder die Mentorin, sondern können alle, die wollen, was dazu sagen.
Ja, und wenn das jetzt so gut funktioniert übers Netz, wollt ihr dann überhaupt wieder zu einem richtigen Stammtisch zurückkehren irgendwann?
Naja, ich glaube, dass das Ziel ist eigentlich wieder zum Laden zu ziehen. Aber wann wird das passieren? Das kann ich gar nicht sagen. Also es ist ein kleiner Laden, das war schon sehr eng.
Ja.
Vor der Pandemie manchmal schon ein bisschen anstrengend. Und dann, also wann werden wir in der Lage sein, wieder so eng aneinander in einem kleinen Laden zu sitzen? Ich glaube, dass es dauert sicher, naja, einige Jahre, würde ich sagen, aber wenigstens ein Jahr.
Hm. Und irgendwelche Pläne, das dann trotzdem weiterhin auch irgendwie live ins Netz zu übertragen? Oder wirst du dann in Zukunft, wenn es irgendwann wieder geht, wieder komplett aufs Internet verzichten? Weil das ja dann wieder so ein bisschen das Problem ist, was dann Leute, die nicht in Berlin sind, ja wieder so ein bisschen ausschließen würde. Aber andererseits ist es halt auch ein Berliner Stammtisch. So. Also, wie siehst du das?
Ich habe noch nicht daran gedacht, weil wir bleiben noch digital für eine Weile. Und die Leute dabei sind, sie wissen auch, dass irgendwann müssen wir zurück in den Laden kommen. Aber ich habe auch nicht so richtig wie ein Berliner Stammtisch gesehen. Also immer wenn ich da bin, also früher habe ich auch dann den Stammtisch betreut, und oder 2015 jeden Stammtisch dabei, und da waren immer Leute, neue Leute, die einfach vorbeigekommen waren in Urlaub und dann haben von dem Stammtisch erfahren, dann waren sie da und dann nächste Woche nicht mehr in Berlin und nie wieder gesehen. Also ich finde eigentlich besser jetzt, dass wir ausdrücklich zeigen, das ist nicht nur Berlin.
Ja, wenn es nochmal dann künftig wieder im Laden oder irgendwie physisch stattfindet, dann müsste man ja eigentlich so einen Livestream machen, wo man dann noch direkt Leute dazuschalten kann.
Ja, ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen. Ne? Also, und gerade jetzt machen wir so, dass wir nicht aufzeichnen, dass wir nicht streamen, damit die Leute sich so angenehm fühlen. Es ist ein einmaliger Austausch, und dann, wenn wir dann wirklich streamen, würde das schon, also die Leute, die im Laden sind, sie wollen einfach im Laden sein und unter sich, und nicht einfach, dass diese Gespräche, spontane Gespräche dann gestreamt werden. Ne?
Ja, müsste man dann wahrscheinlich trennen dann, ne? Dass man einen Monat macht man so, anderen Monat so oder so.
Genau. Ja, und dann vielleicht dann als Ergänzung, also das mit den 24 Stunden Comic wird auch so in einer hybriden Form stattfinden müssen, weil wir das schon von Oktober letztes Jahr auf April verschoben haben, weil ich immer noch wollte, dass es analog stattfindet. Das ist vielleicht genauso wie jetzt mit der Renate, ich war ja dagegen, dass wir den Stammtisch digital organisieren, das hat super funktioniert. Und dann letztes Jahr wollte ich auch nicht digital machen. Dann hat eine Gruppe, also Noemi Fantone und noch vier Comiczeichnerinnen haben sich in Wedding zusammengetan. Dann haben den 24. Comic trotzdem ausgeführt. Und hat super funktioniert. Und jetzt, dann haben wir endlich entschieden, also ich und Florian Hüllerer, den Leiter von Literarischen Kolloquien, dass wir dann am 9. und 10. Oktober unbedingt den 24. Comic wenn sie veranstalten werden, und auch wenn dann in eine hybride Form, dass wir zum Beispiel 5 Leute in der CB haben, dann noch 4 Leute in Wedding, 5 Leute in Brasilien, 5 Leute in Österreich, also dass wir dann eine hybride Veranstaltung organisieren. Aber mit dem Stammtisch, ich weiß nicht, ob das irgendwie zu machen ist. Naja, das ist ein Problem für die Zukunft.
Ja, genau. Jetzt hast du es schon angesprochen gerade, darüber sollten wir auch noch kurz reden, den 24-Stunden-Comic-Tag. Das ist ja auch eine schöne Sache. Du arbeitest auch noch an anderen Sachen fürs Literarische Kolloquium, ne?
Genau, also ich bin also eigentlich fast am Ende meiner Betätigung für das Literarische Kolloquium, aber in den letzten 2,5 Jahre habe ich also andere Comic-Veranstaltungen da organisiert, aber als Volontär habe ich ein alternatives Nachrichtenportal namens LCB Diplomatik betreut. Das hat gar nichts mit Comics zu tun. Wir veröffentlichen jeden Montag Beiträge mit Text und Bild von Autoren und Autorinnen aus unterschiedlichen Ecken der Welt, wo sie sich auf sie berichten über eine bestimmte politische und soziale Situation in ihren Ländern. Und dann dazu habe ich dann den 24-Stunden-Comic gemacht.
Ja. Genau, nochmal kurz für die Leute, die es nicht kennen. Das literarische Kolloquium ist hier am Wannsee so eine schicke Villa. Und da gab es jetzt schon zweimal oder erst einmal, ich bin mir nicht sicher, diesen 24-Stunden-Comic-Tag.
Das war einmal, genau. Das zweite Mal, also hätte letztes Jahr stattfinden sollen. Aber wir machen das dann jetzt im Oktober.
Genau, und du hast ja darüber schon gesprochen, auf der letzten Comic Invasion auch, warst du ja beim Bühnenprogramm, das Video gibt's auch auf YouTube, wenn es noch nicht da ist, dann demnächst, aber auf jeden Fall könnt ihr da auch nochmal nachschauen und alles über dieses Event erfahren, was wichtig ist.
Genau, gibt es auch das Buch bei Jaja Verlag, da haben wir eine Auswahl der Comics in ein Buch sehr schön herausgegeben.
Ja. Ja, wir waren ja auch da und ich fand das eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Also da gab es halt eine Bühne, auf der was passiert ist. Und nebenan in mehreren Räumen haben die Zeichner und Zeichnerinnen gesessen und gearbeitet die ganze Nacht und so. Und das war wirklich sehr, sehr schön, fand ich da.
Ja, im Buch gibt es ja sehr schöne Fotos auch in den letzten Seiten. Es ist schon eine Sache, die eigentlich so in pandemischen Zeiten nicht mehr so also genauso organisiert werden können, aber in den Fotos sieht man, dass die Leute so fleißig gearbeitet haben und nebeneinander, ja. So die Tische ganz nebeneinander. Also ich habe mich sehr gefreut und das war auch schon eine verrückte Idee. Also 24-Stunden-Comics-Tag gibt es schon, also das hat Scott McCloud erfunden, ja. Aber ich meine, das in LCB zu organisieren, das war schon als Volontär vielleicht so, nicht so vernünftig, aber es hat super geklappt. Also ich habe wirklich mich sehr gefreut und ich freue mich sehr, das nochmal zu machen. Ich bin auch jetzt, vielleicht kurz also anzusprechen, ich habe jetzt vor, Ende dieses Jahres zurück nach Brasilien zu ziehen. Und das wäre für mich auch so ein wunderbarer Schluss von meiner Beteiligung mit Comics.
Ja, das wäre natürlich ein gutes Abschiedsgeschenk, aber es ist natürlich traurig, dass du zurückgehst und uns verlässt.
Ja, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Vielleicht komme ich irgendwann zurück. Aber im Moment habe ich auch das Gefühl, ich möchte was mit Comics in Brasilien machen. Ne? Und man muss immer auf irgendwas verzichten. Den Stammtisch konnte ich sowieso von Brasilien aus weitermachen, wenn es digital bleibt. Ja. Und wer weiß, vielleicht kann ich dann einmal im Jahr kommen. Und naja, also ich habe sowieso schon von Brasilien aus vor 2013 viel mit deutschen Comics gemacht. Und ich gehe davon aus, es ist einfach eine weitere Kontinuität, aber von anderen Standort.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu plaudern über dich, über deine Arbeit, über den 24-Stunden-Comic-Tag und das Kolloquium. Und es gäbe sicherlich noch viel mehr zu besprechen, aber das machen wir ein anderes Mal vielleicht.
Genau, und wo können wir denn die Zuhörerinnen hinschicken, wenn sie jetzt mehr über deine Arbeit erfahren wollen?
Puh, gute Frage. In der letzten Zeit bin ich so in diese Rolle von einem Vermittler irgendwie verschwunden. Ich habe keine Website mehr oder sonst vielleicht im Instagram. Pain Augusto, also mein Name umgekehrt.
Okay.
Kann ich da finden, aber ich finde auch sehr schön, auch dass ihr Internet zeigt, Leute aus der, genauso die nicht unbedingt Künstler und Künstlerinnen sind, sondern für die Comic-Szene, was tun wir auch, macht, die Bühne zu geben, das finde ich schön.
Wir probieren's.
Ja, das machen wir gerne.
Genau, also ich finde es super, also ich freue mich sehr auch.
Ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen und für deine Arbeit und ja, wir sehen uns dann auf der virtuellen Comic Invasion.
Genau.
Gut, bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
Comic Invasion, come on, grab your friends. We're going to very awesome lands for everyone and for free. The fun will never end. It's invasion time.